überall ist es quasi präsent und du hast gerade gesagt, auf der anderen Seite ist es natürlich, sage ich mal, bei jemandem, der IT betreibt, ein sehr hoher Kostenfaktor.
Mit der zunehmenden Cloudifizierung und der Verlagerung von Systemen öffnen sich die Unternehmen. Unternehmen öffnen sich fürs Internet, für öffentliche Kommunikation und das öffnet natürlich auch das Einfallstor für die Angreifer.
Jetzt passiert aber ja vielleicht doch was. Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen ist was passiert. Gibt es dafür, sag ich mal, Vorgehensmodelle in einem Fall, dass man angegriffen wurde, dass man gehackt wurde, dass Daten gestohlen wurden, was man dann tun muss? Gibt es dafür Methodiken, Vorgehensweisen?
Natürlich würden Cloud-Systeme bleiben. Natürlich werden wir uns weiterhin in verkalkten Systemen bedienen. Aber ich glaube, dieser Trend, dass man alles public bereitstellt, alles öffnet für reine Internetkommunikation, das ist ein Investitionsgrab.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast IT im Gespräch. Business IT Solutions, ein Blick hinter die Kulissen. Mein Name ist Jens Hinkelmann und wir aus dem Geschäftsfeld IT Consulting von Rödl & Partner möchten Ihnen hier einen Blick hinter die Kulissen der Arbeit unserer Kolleginnen und Kollegen geben, was uns besonders macht. Wir wünschen Ihnen viel Spaß dabei.
In unserer heutigen Folge begrüße ich unseren Kollegen Roland Laik, Geschäftsführer der IT Operation GmbH, Rödl IT Operation GmbH und der Cloud Germany GmbH. Und wir haben ein sehr, sehr spannendes Thema, nämlich das Thema Cyber Security. Bevor wir starten, Roland, erstmal herzlich willkommen und bitte stell dich doch mal selber vor.
Vielen Dank, Jens. Danke für die Einladung. Ist natürlich für mich auch toll, dass wir das in diesem Format hier mal durchführen können, dass wir uns austauschen können zu dem Thema. Du hast ja schon vieles gesagt. Roland Laik ist mein Name, bin seit 2010 bei Rödl & Partner, bin Geschäftsführer für die beiden Einheiten Rödl IT Operation GmbH und die CloudGermany.de, verantworte die Delivery, also Produktion, IT-Produktion, verantworte das, was wir quasi unseren Kunden, unseren Mandanten bereitstellen, bin daher ganz eng im Thema, ich nenne es mal Cyber-Security-Technologie, beheimatet, kenne mich da natürlich aus, weiß, was es an Kosten verursacht und freue mich auf den heutigen Austausch, Jens. Spannende Diskussion, treibt doch mit Sicherheit viele Kunden bei uns ganz intensiv rum und bin gespannt, was wir heute so in unserer Diskussion erörtern. Von daher vielen Dank für die Einladung nochmal und ja, lass uns loslegen.
Cyber-Security, ein weites Feld. Ich meine, in den Medien im Moment sehr, sehr stark präsent. Man liest es immer wieder, da ist ein Unternehmen gehackt worden, da ist ein Unternehmen, wird erpresst. Man hat die Daten verschlüsselt, Datendiebstahl bei den großen Plattformen. Überall ist es quasi präsent und du hast gerade gesagt, auf der anderen Seite ist es natürlich, sage ich mal, bei jemandem, der IT betreibt, ein sehr hoher Kostenfaktor. Ist es denn tatsächlich, wird es immer schlimmer oder ist es nur in der Wahrnehmung, dass es tatsächlich immer präsenter wird?
Das ist eine interessante Frage, aber es ist tatsächlich so, dass sich zwei ganz entscheidende Trends abzeichnen. Wenn wir die Uhr mal, ich sag mal, 10 Jahre zurückdrehen, war jedes Unternehmen Closed Shop. Closed Shop heißt, sie hatten ihre Produktion, ihre Office-Bereiche, hatten ihre Netze, die waren relativ geschlossen, kaum Kommunikation nach außen. Mit der zunehmenden Cloudifizierung und der Verlagerung von Systemen öffnen sich die Unternehmen. Unternehmen öffnen sich fürs Internet, für öffentliche Kommunikation und das öffnet natürlich auch das Einfallstor für die Angreifer, für die Bösen, für die Cyber-Attacker. Und dieser Trend, der quasi diese Öffnung mit sich bringt, dass ich mehr auf externe Ressourcen zugreife, viel mehr von außen allokiere, also meinen Closed Shop sukzessive öffne, macht mich anfälliger, macht mich angreifbarer und erzeugt genau diesen Effekt, dass ich eben mehr investieren muss in Cyberabwehr. Und dass das so ist, ist nicht nur eine Wahrnehmung von uns. Ich habe mir extra mal in Vorbereitung auf unseren Termin zwei interessante Statistiken angeschaut. Einmal eine von der Allianzversicherung, die klar sagt, dass die Häufigkeit großer Schadensvorfälle größer 1 Million Schadenshöhe im ersten Halbjahr 24 um 14% gestiegen ist. Das heißt,
Gegenüber dem Vorjahr.
Das heißt, das ist kein absoluter Wert, sondern gegenüber dem Vorjahr sind wir 14% in der Anzahl der Schadensfälle hochgegangen und die Schadenshöhe ist um über 17% gestiegen. Das heißt, die Anzahl geht hoch und die Schadenshöhe geht hoch. Das ist ein Trend, der klar auch bewiesen oder belegt ist seitens der Versicherer. Das ist auch ein Grund, warum viele Versicherer in Zwischenzeit aus diesem Cyber-Versicherungsgeschäft aussteigen. Viele Versicherer bieten es gar nicht mehr an. Der zweite Punkt, den ich mir auch geschrieben habe in der Vorbereitung, ist das Thema, was bedeutet das für Cloud-Systeme? Ja, wir sind ja alle mehr oder minder in irgendwelchen Cloud-Systemen unterwegs, allokieren Dienste dort. Und Microsoft hat in ihrem Defense Report für 2024 selber mal offengelegt, welche Cyber-Security-Situation stellt sich bei Microsoft. Und Microsoft verzeichnet nach eigenen Angaben in 2024 6.000 Angriffe auf ihr Cloud-System, Achtung, pro Sekunde. Wir reden nicht von 6.000 Angriffen in anderthalb Tagen, 2 Wochen, pro Sekunde. Und das zeichnet ein bisschen das Bild ab, in dem wir uns befinden. Das ist zu einer Standardsituation geworden, dass Cyber-Security quasi allgegenwärtig ist, Cyberangriffe allgegenwärtig sind und jeder, also vom Cloud-Anbieter über Endkunde, sich dagegen schützen muss.
Ist denn der konsequente Schritt wieder das Entcloudifizieren, das wieder zurückkommen in alte, sag ich mal, IT-Architekturen, mehr alles selbst zu machen? Oder was ist der Weg, wenn man sagt, die Bedrohung nimmt immer zu, wie müssen Unternehmen reagieren?
Ich glaube, es wird irgendwann ein Punkt erreicht werden, das kann man ein bisschen mit einer Schraube vergleichen. Die Schraube wird angezogen und irgendwann reißt die Schraube ab. Und wir sind, glaube ich, kurz davor, dass die Schraube abreißt. Und zwar dahingehend, dass die Kosten so hoch sind für Schutzmaßnahmen, dass ich gar keine andere Wahl habe, als ganz bewusst wieder meinen Closed Shop herzustellen. Ja, also natürlich würden Cloud-Systeme bleiben, natürlich werden wir uns weiterhin in verkalkten Systemen bedienen, aber ich glaube, dieser Trend, dass man alles public bereitstellt, alles öffnet für reine Internetkommunikation, das ist ein Investitionsgrab für Unternehmen, ein zunehmendes Investitionsgrab und das zeichnet sich ja auch schon in vielen, vielen Anbieter oder angebotenen Lösungen ab, dass diese immer teurer werden. Der Haupttreiber, warum Lösungen, gerade Public-Cloud-Systeme immer teurer werden, ist ja nicht nur, dass die Großen damit verdienen wollen, die müssen immer mehr investieren. Also das Bollwerk in diesen großen Cloud-Systemen, was das Thema Security angeht, das wird so immens, dass es eigentlich die Kosten sukzessive zwangsläufig nach oben treibt. Und irgendwann wird ein Punkt da sein, dass die Unternehmen das nicht mehr bezahlen wollen oder bezahlen können. Und dann geht's wieder zurück. Und ich glaube tatsächlich, dass wir uns in 4-5 Jahren irgendwann an einem Punkt befinden, wo Unternehmen wieder mehr vom Public-Angebot auf ein Private-Angebot gehen. Das wird, glaube ich, der Trend der Zukunft sein, damit die Kosten versus den Nutzen, den man daraus zieht, einigermaßen sich die Waage halten.
Kann denn eine mögliche Reaktion darauf sein oder sollte nicht eine mögliche Reaktion darauf sein, sich Gedanken darüber zu machen, sagen, welche Daten, welche Applikationen im Unternehmen sind dann tatsächlich schützenswert und die ziehe ich raus aus einer offenen Kommunikation? Und bei welchen Themen oder welchen Prozessen ist es auch relativ irrelevant, ob da jemand von außen drauf guckt oder nicht und da kann ich die komplette Bandbreite der Flexibilisierung der Zusammenarbeit einfach an der Stelle nutzen. Also wird das eher in den Unternehmen eine Diskussion werden, mache ich das? Oder wie sehen hybride Ansätze aus mit dem Fokus auf dem, was ist schützenswert?
Es gibt aus unserem Blickwinkel eine klare Richtung, wie man sich diese Frage oder wie diese Frage beantwortet werden kann. Jedes Unternehmen hat sogenannte Vital Records. Vital Records sind die Daten, die du benötigst als Unternehmer, um am Leben zu bleiben. Also das sind bei dem einen Kunden beispielsweise Produktionsdaten, damit die Produktion läuft. Bei anderen Kunden sind es vielleicht Finanzdaten, beim nächsten Kunden sind es andere Daten. Und es gibt aus meiner Sicht eine klare Richtung, deine Vital Records eines Unternehmens, die musst du so schützen, die müssen so geschützt sein, dass du im schlimmsten Fall diese eben aus einer Kopie, aus irgendeinem anderen System parat hast. Weil daran wird sich in Zukunft bemessen, wie schnell du wieder überleben oder wieder zurück auf einen Normallayer der Produktion, der Leistungserbringung kommst. Und ich glaube, das wird auch irgendwann als Entscheidungskriterium sein, wo du die Daten ablagerst und wie du mit den Daten umgehst. Deine Vital Records, die gilt es zu schützen als Unternehmer. Das machen wir für uns auch. Also wir sind ja selber Unternehmer im Bereich der IT und auch wir sorgen dafür, dass unsere Vital Records, das, was wir zur Erbringung unserer Leistungsangebote, unserer Dienstleistungen, unserer Serviceangebote benötigen, dass diese Daten nicht nur einmal da sind, die sind zweimal, dreimal da, die sind unveränderlich, die sind so verpackt, dass ich im Worst Case, wenn es denn wirklich mal zu so einem Vorfall käme, mich wieder in eine Situation versetzen, dass ich schnell wieder herstellen kann. Mhm. Und so differenzieren wir das auch. Wir sagen, Vital Records nur in Private-Systeme, Private-Cloud-Systeme. Das kann ein Public-Cloud-Angebot sein, was ich dann aber so zugreife, dass es eben nicht öffentlich ist, um es quasi ein Stück weit vor anderen zu schützen. Andere Dinge nutzen wir auch public. Und so differenzieren wir es. Vital Records in Private Cloud System, andere Daten im Public Angebot. Das ist eine ganz gute Leitplanke, sage ich mal, um es nach links oder rechts abzuleiten.
Das eine ist ja das, was das Unternehmen tatsächlich in IT investiert, in sich Gedanken darüber zu machen, wie die Architekturen aussehen kann, wo packe ich welche Daten hin, in welches Konzept. Das zweite Thema, was, glaube ich, eine entscheidende Rolle spielt, und ich erinnere mich da, vor 10 Jahren gab es mal so prozentuale Erhebungen, dass das meiste an Datendiebstahl tatsächlich von innen, von den eigenen Mitarbeitern kommt. Ich glaube, das hat sich ein bisschen gedreht, aber der Faktor Mensch spielt weiterhin eine entscheidende Rolle. Ich hatte vor kurzem die Chance, mit einem Unternehmer zu sprechen hier aus der Region, die mal einen Test gefahren haben in ihrem Unternehmen, wo sie mal so eine Phishing-Mail simuliert haben und geguckt haben, wie viel an alle Mitarbeiter geschickt, wie viel Anzahl der Mitarbeiter klicken drauf und lassen sich davon tatsächlich in die Irre führen, trotz Schulung, die ihn angeführt hat. Die Antwort war in Größenordnung ca. 2%. Das klingt jetzt erstmal nicht viel, aber jeder, der drauf klickt, holt sich da ein potenzielles Risiko rein. Wie gehen wir mit dem Faktor Mensch um? Was empfehlen wir unseren Mandanten dort?
Der Faktor Mensch ist wie immer die größte Unbekannte. Das war schon immer so, in allen Beziehungen ist das so und gerade im IT-Security-Bereich ist der Faktor Mensch weiterhin das größte Risiko, das ist de facto so. Und du hast gerade eben angesprochen, Awareness-Schulungen, Awareness-Maßnahmen sind das A und O, aber es gibt ganz, ganz andere potenzielle Bedrohungen aus meinem Blickwinkel, die wir mehr und mehr sehen. Es gibt viele, viele Mitarbeiter, das ist halt auch so eine Art, ich sag mal, Massenphänomen, die sich nach außen hin sehr intensiv, sehr ausgiebig, sehr detailliert darstellen in sozialen Netzwerken. Die schreiben dann ins LinkedIn, ich bin der Head of, I don't know, Procurement und ich habe die Vollmacht und ich kann das und kann jenes. Hacker gehen heute in so ein Cyber-Profiling. Die gehen heute über diese sozialen Netzwerke, schauen sich an, wer ist denn ein interessanter Kandidat für mich, über den ich so ein Breach erlangen kann, also über den ich eindringen kann. Und dann suchen sich natürlich die Menschen aus, die auch einen relativ hohen Handlungsspielraum darstellen. Ja, und da werden gezielte Attacken gefahren. Das ist die eine Art dieses Angriffes auf Unternehmen, wenn es im Social-Bereich stattfindet. Das andere ist das, was du eben erwähnt hast, Jens, dieses, ich schicke mal eine Mail an alle, ja, mal schauen, wer draufklickt. Vielleicht haben wir potenzielle Opfer, die einfach das Thema durchklicken, weiterklicken. Ich habe eine Möglichkeit. Das ist eher so ein Zufallsprinzip. Das andere ist das Thema gezielter Angang. Und wenn du mich fragst, was empfehlen wir? Wir empfehlen tatsächlich eine gewisse, ich nenne es mal soziale Medienzurückhaltung, wenn es darum geht, Handlungsspielräume in öffentlichen Netzwerken zu publizieren. Ja, also wir sind ja beide in einer geschäftsführenden Position. Wir kennen das nur zu gut. Wir kriegen ständig irgendwelche Fake-Mails, ich habe schon mal eine eigene Fake-Mail von mir bekommen. Das war auch interessant. Ja, also das ist tatsächlich so ein Hit, wo ich sage, da muss ich süffisant schmunzeln. Also es gilt wirklich, Menschen, die eine gewisse Außendarstellung eben aufgrund ihrer Position besitzen, zu schützen, bewusst zu schützen, technologisch zu schützen, Awareness-Veranstaltungen zu machen für die Mitarbeiter, für die Masse, damit eben kein Zufallseffekt entsteht, aber auch ganz bewusst zu kommunizieren. Das kann man nicht vorschreiben, das ist ja persönliche, private Daten, das kann jeder machen, wie er möchte. Nicht zu viel veröffentlichen. Nicht alles nach außen stülpen, was man vielleicht an Handlungsspielraum, an Prokura in einem Unternehmen hat. Das ist das, was eigentlich hilft. Und diese Mischung ist das Minimum an, ich nenne es mal, Social Guiding in einem Unternehmen, um sich in gewisser Art und Weise davor zu schützen.
Das ist natürlich eine sehr spannende Diskussion, weil wir auf der anderen Seite gerade, du hast LinkedIn angesprochen, natürlich auch als eine Business-Plattform sehen, über die ja durchaus Kontakte geschaffen werden, um Gemeinsamkeiten auszuarbeiten, die wir auch für uns als Plattform sehen, neue Kolleginnen und Kollegen zu gewinnen, eben auch mit potenziellen Kunden in Kontakt zu kommen. Diese Balance zwischen ich nehme Kontakt auf und ich zeige zu viel von mir, ist wahrscheinlich auch ein relativ schwieriger Grad, oder?
Das ist ein Grad, den du als Unternehmen nur mit einer Empfehlung quasi beeinflussen kannst. Als Unternehmer kannst du den Mitarbeitern nicht vorschreiben, wenn sie in ihrem eigenen sozialen Profil auf LinkedIn beispielsweise oder anderen Plattformen eine gewisse Außendarstellung vornehmen. Ja, das darfst du nicht beeinflussen, aber du kannst als Unternehmer zumindest empfehlen. Schau mal, da hast du einen Eintrag gepostet. Überleg doch mal aus Blickwinkel Cyber Security und machst dich angreifbar. Und dann machst bei vielen Mitarbeitern Klick und sie stellen fest, ja, es ist gar nicht so gut und nicht so viel nach außen darstelle, zu viel poste. Das ist eine gewisse Ansprache, die du tätigen musst. Das ist eine ganz kleinteilige Arbeit, aber das kann helfen, weil wir genug Fälle in unseren Kundschaften schon erlebt haben, wo genau das passiert ist, wo Mitarbeiter tatsächlich aufgrund ihrer Profildarstellung in sozialen Netzwerken, also beruflichen sozialen Netzwerken, sich zum Opfer gemacht haben für Cyberattacken, wo dann Fake-Mails genau exklusiv an diese Mitarbeiter gesendet wurden, weil man eben wusste, da ist ein Mitarbeiter, der hat die Rechte, der kann buchhalterische Dinge machen, der darf Banktransaktionen anweisen. Und wenn ich das in der Kombination auf einem sozialen Netzwerk poste, mache ich mich hochinteressant für gezielte Cyberattacken.
Spannend mit den Fake Mails. Vor allem finde ich es sehr spannend, dass du dir selber eine geschickt hast. Was wolltest du denn? Wolltest du mit dir einen Kaffee trinken gehen oder wolltest du dir was verkaufen?
Nein, ich sollte selber eine Überweisung für mich machen. Also es war quasi, der Roland Leik hat sich selber eine Mail geschickt, die war noch gut gemacht tatsächlich, mit der Bitte eine Überweisung freizugeben.
Okay.
Dass ich Fake the President, gibt es ja so ein bisschen dieses Wording, Fake the President E-Mail. Und das war tatsächlich ein echt gut gemachter Fake, der an mich selbst gerichtet war, von mir selbst. Fand ich spannend, fand ich beeindruckend. Dachte ich, ach schau mal, habe ich einen Zwillingsbruder, aber nein, war eine gut gemachte Fake-Mail tatsächlich.
Ah, okay, das heißt, du hast dir nichts freigegeben. Ja, das ist ja schon mal gut für mich zu wissen. Ja. Jetzt haben wir insbesondere in Deutschland und Europa ja eigentlich einen sehr hohen Standard, was das Thema Datenschutz angeht. Von vielen auch ein Stück weit als zu bürokratisch, zu eingreifend in die unternehmerische Freiheit empfunden. Aus dem Gesichtspunkt, den wir heute diskutieren, geht es ja fast noch nicht weit genug, oder?
Ah, das ist ein Das ist so genau das gleiche Thema wie eben mit diesem Social Network. Das ist so ein Balanceakt, wo man sagt, aus dem einen Blickwinkel heraus betrachtet, ist es richtig, dass es diese Hürden gibt. Also wir haben eine Situation, Jens, so aus unserer Einschätzung oder meiner Einschätzung insbesondere. Es gibt Unternehmen, die machen sehr, sehr, sehr viel. Die fühlen sich durch dieses Regelwerk, was eine Europäische Union respektive Deutschland als Gesetz eben erlässt, als Belastung, als Überbelastung, als zu viel regulatorischen Eingriff. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite gibt es aber Unternehmen, die machen gar nichts. Die leben in einer Welt, in einer für sie heilen Welt, kümmern sich eben gar nicht um das Thema Datenschutz oder sehr wenig, kümmern sich sehr wenig um das Thema Datensicherheit, Cybervorsorge, Cyberresilienz. Für die sind die Regeln gut. Das Problem ist, wie immer, in einer übergreifenden Gesetzgebung, die für alle, ich sag mal, so ein bisschen passend ist, der eine fühlt sich damit überreguliert, der andere, für den anderen ist es passend, für den nächsten ist es eigentlich genau das Richtige und du findest nie den richtigen Mix and Match. Ja, man bräuchte eigentlich ein abgestuftes Modell, man bräuchte so ein Scoring-Modell, wo man eben sagt, das Unternehmen, was einen gewissen Basisschutz erfüllt, ja, hat vielleicht andere Regeln wie ein Unternehmen, was diesen Basisschutz übererfüllt, der hat noch weniger, versus den Unternehmen, die gar nichts tun. Aber das ist natürlich ein enormer verwalterischer Aufwand. Auf der anderen Seite, glaube ich, wäre es viel wichtiger, Unternehmen ein Stück weit die Präsenz dieser Thematik klar zu machen. Kein Unternehmen kann heute mehr ohne Daten leben. Selbst der kleine Bäcker, der früher nur Brote in den Ofen schiebt, hat heute Rezepturen, hat heute digitale Abrechnungen, hat vielleicht digitale Abläufe. Der ist noch nicht so abhängig. Aber kaum ein Unternehmen, was heute noch in seiner Businesswelt hier unterwegs ist, kann ohne Daten leben. Und die Präsenz als Risiko, was damit einhergeht, sich nicht darum zu kümmern, das wird von vielen noch massiv unterschätzt.
Du hast gerade einen Begriff genannt, der in der Presse, in der öffentlichen Wahrnehmung immer mehr nach vorne tritt, das Thema Cyberresilienz. Was heißt das und was steckt da drin?
Ja gut, das Thema oder das Wort Resilienz ist ja erstmal nur eine Definition oder per Definition eine Widerstandskraft. Also eine Widerstandskraft gegen irgendwas. Und die Cyberresilienz ist eben die Widerstandskraft gegen Cyberattacken. Und das ist eigentlich das, was so ein bisschen als Synonym für das Thema, ich nenne es mal Cybervorsorge, geht. Früher gab es ja dieses Thema noch nicht so exklusiv, noch nicht so fokussiert auf das Thema Cybersecurity. Da stand dieser Begriff dieser Resilienz eher im Bereich der Notfallvorsorge für Wiederanlauf, für Business Continuity Prozesse, ist aber durch dieses Thema Cybersecurity eben sehr prominent geworden, weil dort die größten Einschläge, wenn ich mal so beschreiben, da vorkamen. Deswegen hat sich der Begriff Cyberresilienz etabliert als feststehender Ausdruck, sich widerstandsfähig gegen Cyberattacken zu machen. Und das ist eigentlich das, was heute eine Pflichtübung für jedes Unternehmen sein muss, dass sich im Vorfeld, bevor der Cyberangriff stattfindet, Gedanken macht, wie schütze ich mich davor, indem ich Security-Lösungen etabliere, aber auch meine, ich bleibe bei dem Ausdruck der Vital Records von eben, mich um meine Vital Records kümmere und diese Vital Records so absichere, dass eben im Falle eines Falles ich wieder schnell auf einen Normalbetrieb zurückschalten kann. Das ist eigentlich das, was die Cyberresilienz ganz grob umfasst mal darstellt. Das fängt bei der Unternehmensführung an, dass auch die Unternehmensführung sich öffnet dafür und Budgets freigibt, ein gewisses Verständnis entwickelt für das Thema Cybervorsorge, geht über Mitarbeiter, was du eben sagst, dass das Thema Mitarbeiter sensibilisieren, Awareness-Veranstaltungen und dergleichen mehr, über Technologie, über Endgeräte, Endpunkte, das geht über Netzwerke. Also es hat einen ganz großen, umspannenden Umfang und betrachtet also das gesamte Unternehmen in allen Bereichen, um alle Themen dort entsprechend auf das Thema Cyberangriff vorzubereiten und möglichst im Vorfeld mitigierende Maßnahmen einzuführen.
Sagen wir mal, jetzt haben wir einen ganz klassischen Mittelständler, der viel investiert hat in seine IT-Infrastruktur, in die Security-Infrastruktur, du hast es Endpoint-Security genannt, also die Endgeräte zu sichern, seine Infrastruktur zu sichern,
Anomalieerkennung.
Vielen herzlichen Dank, ja, sich Gedanken darüber zu machen, zu sagen, wo sind Dinge, die komisch sind, dass ich tatsächlich ein Monitoring drauf habe, was passiert in meinem Netz, was passiert in meinen Applikationen. Jetzt passiert aber ja vielleicht doch was. Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen ist was passiert. Gibt es dafür, sage ich mal, Vorgehensmodelle in einem Fall, dass man angegriffen wurde, dass man gehackt wurde, dass Daten gestohlen wurden, was man dann tun muss? Gibt es dafür Methodiken, Vorgehensweisen?
Also den Standard, dass man sagt, da gibt es eine Blaupause aus einem Lehrbuch, gibt es so nicht, weil jedes Unternehmen ist unterschiedlich. Aber grundlegend gilt es natürlich, wenn es denn passiert ist, dass ich erstmal relativ schnell agieren muss. Also ich darf mir einfach nicht Zeit lassen, weil je länger ich dann warte, desto mehr Schaden entsteht. Ja, es gibt so 2-3 Dinge, die man immer beachten kann. Die sind noch, glaube ich, allgemeingültig. Also es gilt erstmal darum, schnell zu sein. Ich muss schnell reagieren, ich muss schnell handeln, ich kann mir nicht noch Zeit lassen. Das ist oftmals in Unternehmen, die nicht darauf vorbereitet sind, so ein bisschen ein Problem, weil wer hat die Entscheidungsgewalt? Wer darf denn entscheiden, dass wir beispielsweise in einem Unternehmen mal das Netzwerk abschalten. Mhm. Das ist die zweite Maßnahme. Also Konnektivität unterbinden, gerade nach außen ins Internet, weil die Hacker reagieren oder agieren ja meistens aus dem öffentlichen Netz. Da fehlt es oftmals an Entscheidungsmandaten innerhalb der Unternehmen. Der IT-Mitarbeiter, der es vielleicht detektiert, sagt, oh, ich darf nicht. Ja, ich muss da erst den Vorstand fragen. Der Vorstand ist auf Geschäftsreise, der Geschäftsführer ist nicht da. Vielleicht traut er sich auch gar nicht, den Geschäftsführer, wen auch immer, anzusprechen. Also da gibt es viele Dinge, die dann quasi nichts mit Technologie zu tun haben. Da geht es da oft um Geschwindigkeit, Abschaltung von Systemen, ja, Isolierung der Bereiche, im Worst Case halt den Bereich abschalten, abkapseln. Das sind so ein bisschen die ersten Maßnahmen. Aber die sind oftmals schwierig genug, weil viele Unternehmen eben genau sich nicht darauf vorbereitet haben, Menschen, Mitarbeitern Abschaltmandate zu geben, dergleichen mehr, damit man eben handlungsfähig wird.
Dieses Thema Vorbereiten auf so einen Fall ist, glaube ich, ein sehr, sehr spannendes Thema. Und ich glaube, da würde ich ganz gerne überleiten in einen zweiten Teil unseres Podcasts, wo wir uns dem Thema ein bisschen näher widmen. Vielen herzlichen Dank erstmal bis hierhin. Ich freue mich auf unseren zweiten Teil.
Können wir gerne machen, Jens. Teil 2 folgt und auch dir vielen Dank fürs Gespräch. Bis bald.